Neben dem Dauerthema finstere Zeiten, sprich Kriege, ungelöster Klimanotstand, Zusammenbruch internationaler Rechtssysteme und Hilfeleistung, gibt es nur ein Thema, dem man nahezu überall begegnet, ob nun in der Kneipe oder im Freundeskreis, und das ist KI. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Skobel im Gespräch, diesmal mit einem Gast, den ich Anfang der 1990er Jahre kennengelernt habe und der zu den Pionieren der KI-Revolution gehört. Dazu gleich. Wie in jedem Forschungsgebiet gibt es natürlich auch im Bereich der KI-Entwicklung unterschiedliche Theorien, Sichtweisen, man könnte sagen Schulen. Und es ist vor allen Dingen in der gegenwärtigen Diskussion ja nicht immer leicht, die wissenschaftlichen Argumente von den rein strategischen und ökonomischen zu unterscheiden. Und das gilt natürlich für die großen Big Player insbesondere, also für OpenAI mit ChatGPT, Microsoft, aber auch von Anthropic, also das Computermodell Claude, dass er in den letzten Wochen enorme Fortschritte gemacht hat und jetzt vom amerikanischen Verteidigungsministerium in die Enge getrieben wird, weil Anthropic sich beteiligen soll an Kriegs- und Überwachungstechnologie und das widerspricht deren eigenen ethischen Ansatz.
Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Christoph von der Malzburg. Er wurde in Heidelberg über Teilchenphysik promoviert, wechselte dann zum Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, um dort über neurobiologische Themen zu forschen. Lange war er als Professor für Neurowissenschaft in zwei Ländern und an zwei Universitäten zu Hause und pendelte zwischen der University of Southern California in Los Angeles und der Universität Bochum, wo er das Institut für Neuroinformatik mitgründete. Es folgten Firmengründungen in Kalifornien und Deutschland. Derzeit ist er Senior Fellow am FIAS, dem Frankfurt Institute for Advanced Studies, wo er sich mit Grundlagenfragen der Gehirn- und KI-Forschung befasst.
Grundlagenprobleme, über die ich jetzt sprechen möchte und die mit der Konstruktion von KI-Modellen und ihrer möglichen Zukunft zu tun haben. Und das mit einem Fachmann, der die Entwicklung seit den 80er Jahren nicht nur mit beobachtet hat, das wäre viel zu wenig, sondern sie vor allen Dingen auch selbst mitgeprägt hat. Herzlich willkommen, Christoph von der Malzburg. Hallo Christoph.
Ich freue mich, bei dir zu sein, Gerd.
Das freut mich auch. Ich habe so mir gedacht, als roten Faden für unser Gespräch, dass wir zunächst mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil das hängt mir auch mit der KI-Entwicklung zusammen und ein bisschen vielleicht kurz wenigstens über deine Firmengründung in Kalifornien, bevor wir dann uns den KI-Systemen zuwenden, den Problemen, die es da gibt und möglichen Strategien für eine Zeit danach. Du hast ja in Heidelberg über Teilchenphysik promoviert erstmal, bist dann ans Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen gegangen. Da hat Nobelpreisträger Manfred Eigen gearbeitet, dort über neurobiologische Themen geforscht, kamst dann oder wurdest berufen an die University of Southern California in Los Angeles als Professor für Neurowissenschaften, Informatik, Physik und Psychologie, hast parallel dazu, und darum müssen wir uns ungefähr kennengelernt haben zu der Zeit, das Institut für Neuroinformatik an der Ruhr-Universität Bochum gegründet. Und deine Forschungsinteressen waren Mustererkennung im Gehirn, optische Mustererkennung. Ich erinnere mich, als ich damals bei dir in Bochum war, da fuhr so ein Riesengerät, so ein Prototyp von Roboter im Labor rum. So ein Riesenkasten, wie so ein halber Kühlschrank auf Rädern mit Kamera. Und es war richtig toll, auf dem Monitor zu sehen, was dieses Modell sah und wohin es dann steuerte. Also das, was du inzwischen in jedem kleinen Rasenmäher mehr oder weniger hast. Lass uns mal vorne anfangen. Wie war denn dieser Überstieg von der Teilchenphysik auf die Neurowissenschaft?
Na, ich habe mit 16 Jahren angefangen, über das Gehirn nachzudenken. Und zwar habe ich einen kleinen Magazinartikel gelesen, der über das Gehirn war, vom Gehirn handelte. Und da war ein Satz drin, der mich eigentlich bis zum heutigen Tage beschäftigt. Nämlich, da stand mittendrin, dass die Nervenzellen im Gehirn in jeder Sekunde hunderte von Schaltkreisen erzeugen. Und das ist das Denken. Also das Mind-Body-Problem, das Geist-Materie-Problem. Wie kann das die Dynamik von irgendwelchen materiellen Gebilden wie den Nervenzellen sowas wie dieses Bewusstsein erzeugen, das wir erleben.
Und was hat das mit Kernteilchenphysik, also mit Teilchenphysik zu tun?
Gar nichts. Ich hatte Physik studiert. Ich muss im Nachhinein sagen, dass das eigentlich die richtige Vorbereitung war. Ich werde von vielen jungen Leuten gewarnt, ich interessiere mich für Gehirn und Geist, was soll ich studieren? Und denen sage ich eigentlich allen, studiert Physik. Die Informatik ist nicht das Richtige, die Psychologie ist nicht das Richtige, die Neurowissenschaften sind nicht das Richtige, studiert Physik. Na, jedenfalls habe ich die Physik schon systematisch bis zum Doktor absolviert. Und dann hat mich der sehr wohlwollende Direktor von meinem Heidelberger Institut, Max-Planck-Institut, gewarnt, ja, was haben Sie denn nun vor? Und dann habe ich in der Sekunde gesagt, ja, also ich gehe jetzt in die Hirnforschung und habe also zwei Institute in Deutschland besucht. Das eine in Tübingen, das Institut von einem Werner Reichardt, der das Fliegenauge untersucht hat. Das war mir nun aber viel zu speziell. Ich habe mich für das menschliche Gehirn interessiert. Und dann bin ich zu einem Max-Planck-Institut der Psychiatrie in München gekommen, wo ein Professor Otto Kreuzfeld, eben am visuellen Kortex des Menschen geforscht hat. Und der war ein sehr liberaler Mensch. Einer der dortigen Doktoranden hat mich gewarnt, dass er also nun alles ziemlich laufen lassen würde. Da dachte ich, das ist genau das Richtige für mich, denn ich weiß ja, wie das Gehirn funktioniert. Ich möchte es mit der Welt verkünden. Und dann habe ich da also erstmal gelernt unter der Anleitung von diesem Freund Heinz Wessle, der selber da bei der Promotion beschäftigt, wie man Katzen operiert, so dass man von den Zellen ableiten kann. Und dann habe ich also in wenigen Monaten mal angefangen, die Literatur zu studieren. Das hätte ich ja vorher nie getan.
Und ja, sehr theoretisch ist auch, ne? Erstmal.
Ja, genau. Und habe festgestellt, dass meine großartigen Ideen eigentlich alle bekannt waren. Also nichts mit verkünden, wo es lang geht. Ich hatte den Konzeptrahmen, der heute eigentlich die Neurowissenschaften noch total dominiert, für mich persönlich erfunden. Ich bin nicht sehr stolz drauf. Ja, haben auch viele andere erfunden, nämlich, dass jede Nervenzelle sowas ein bisschen Bedeutungselement ist, dass also irgendwas Bestimmtes meint, ein blauer Punkt an einer Stelle am Bild oder die Idee meiner Großmutter oder irgendwas Elementares, also elemental im Sinne entweder an oder aus, keine innere Struktur. Und der Zustand meines Gehirns in diesem Moment, in dem, was ich gerade denke, wird dadurch dargestellt, dass also eine Menge von diesen gleichzeitig aktiv ist und jede Zelle ein bisschen Bedeutung beiträgt und das also das Ganze darstellt. Das war der eine Teil der Idee. Und der andere Teil war, dass zwei Zellen, die immer wieder gleichzeitig angeregt werden, ihre Verbindung stärken. Dass dadurch also nun Struktur ins Gehirn kommt. Das ist die assoziative Idee, für die man wahrscheinlich am besten Aristoteles zitiert. Für diesen Konzeptrahmen wird heute ein kanadischer Psychologe namens Donald Hebb zitiert. Man redet von Hebbschen Assemblies, das sind die Mengen von Zellen, die gleichzeitig aktiv sind, und Hebbscher Plastizität, das heißt diesen assoziativen Mechanismus, dass eben zwei Zellen, die immer wieder gleichzeitig feuern, ihre Verbindung stärken. Also das war für mich ein Schock, meine großartigen Ideen auf die Ränge zu verweisen. Aber immerhin habe ich mir gedacht, naja gut, so schlimm kann es nicht sein. Ich bin immer, ich bin am Ball. Und seither habe ich eigentlich mit den Beschränkungen von diesen Konzeptrahmen gekämpft.
Das ist ja der grundlegende Konzeptrahmen, also diese Hebbsche Regel, der grundlegende Konzeptrahmen auch für alle also elektronischen neuronalen Netze, also das, womit heute in der Regel gearbeitet wird und was auch gemeint ist, wenn wir über neuronale Netze sprechen, weil die wenigsten reden ja heute da noch über die Gehirnnetzwerke, mit denen wir tatsächlich jetzt, mit deren Hilfe wir jetzt sprechen und vielleicht auch beim Sprechen denken. Und du hast ja ein zentrales Problem schon angesprochen dabei, über das du ja dann viel gearbeitet hast, nämlich das gleichzeitige Feuern von verschiedenen Nervenzellen, die sich zu Verbänden zusammenschließen können und was dieses gleichzeitige, also synchrone Feuern von Nervenzellen bedeutet. Und du gehörst ja auch zu denjenigen, die erkannt haben, dass das ein sehr schnell getaktetes Oszillieren, also ein sehr schnell getaktetes synchrones Feuern ist und dass offensichtlich auch in dem Zeitrhythmus eine Information steckt. Du hast das damals benannt als Correlation Theory of Brain Function, also Korrelation der Gehirnfunktionen. Das wurde dann richtig bekannt und ja, man kann ja sagen, eigentlich bis heute diskutiert als Konzept der Bindung oder Bindungsprobleme im Gehirn. Kannst du das mal erklären, was es damit genau auf sich hat, mit diesem Bindungsproblem?
Naja, das Problem ist zunächst mal, dass wenn ich Dinge dadurch darstelle im Hirn, dass eine Menge von Eigenschaften, die sie haben, ich sehe auf dem Blatt Papier ein rotes Dreieck, das ist also hat die Eigenschaft, ein Dreieck zu sein und rot zu sein, einerseits, und ein anderes Objekt, nämlich ein blaues Viereck, das mit seinen Eigenschaften gleichzeitig dargestellt wird, dann geht in meinem Hirn gehen vier Zellen an, nämlich rot, blau, Dreieck und Viereck. Und dann entsteht eine Vieldeutigkeit, ja, wer ist denn nun rot und wer ist blau? Das heißt, wie gehören die zusammen? Das ist das Bindungsproblem. Das ist im Übrigen von Herrn Rosenblatt im Jahre 1960 schon in dieser Form, genau dieser Form erklärt worden ist.
Und wobei es ja nicht nur eine einzelne, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, es geht ja nicht nur um eine einzelne Zelle, also wir haben ja nicht eine einzige Zelle, die irgendwo im Gehirn jetzt für Dreieck und eine andere Zelle, die für ein Quadrat zuständig ist, sondern das war ja nur eine verkürzte Sprechweise jetzt, weil es sind ja im Grunde genommen bereits mehrere Zellen, die, wenn sie synchron feuern, Dreieck ergeben oder Quadrat ergeben.
Ja, ja, die Sache wird natürlich umso schlimmer, je mehr Eigenschaften so an einem Objekt hängen. Das Problem muss irgendwie im Gehirn gelöst sein. Das ist also natürlich klar. Es ist sehr erstaunlich, wie das Gebiet der Neurowissenschaften bis zum heutigen Tage eigentlich dieses Bindungsproblem versucht, unter den Teppich zu kehren. Also selbstverständlich kann man in einem geschichteten System die einzelnen Eigenschaften, mit denen du redest, wie aus denen ein Dreieck als solches zusammengestellt mit den Ecken und Kanten und Winkeln, zurücklassen und auf einer höheren Ebene dann das ganze Dreieck durch eine einzelne Zelle darstellen. Damit rettet sich im Augenblick die heutige KI genauso, sie machen es genauso, auf einer höchsten Ebene sind dann nur noch einzelne Zellen für ganze Objekte da. Also wenn ich ein Zebra sehe, dann geht die Zebrazelle an und so weiter. Damit scheint ja das Bindungsproblem erstmal auf die Weise gelöst zu sein. Aber das Problem ist eine Hydro, die man nicht los wird. Denn selbst wenn ich in einer Situation für jedes Objekt, das ich sehe, nur eine Zelle anmache, dann muss ich ja immer noch über die Zusammenhänge zwischen den Zellen, dass also dieses Objekt die Absicht meiner Greifbewegung ist oder jenes Objekt dran schuld war, dass da was runtergefallen ist. Man muss also ganze Situationen beschreiben. Und dafür dann nochmal wieder eine neue Ebene einzuführen und einzelne Zellen für ganze solche Situationen zu spendieren, dann wird das unsinnig. Das ist an der Kante hängt dieses ganze Gebiet in diesem Moment. Also meine damalige Idee, danach hast du ja gefragt, 1981, die Korrelationstheorie der Hirnfunktion war, dass mehrere Zellen, die zum Ausdruck bringen wollen, dass sie zusammengehören im Sinne eines Objektes oder als Nachbarn in einem Objekt, dass die das dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ihr stotterndes Feuern, was man im Gehirn ja beobachtet, die feuern immer sehr unregelmäßig einzelne Pulse, dass sie das synchronisieren. Also Binding by Synchrony, Bindung durch Synchronizität. Und damals mit einiger Verzögerung haben also einige Kollegen, nur in Deutschland im Übrigen, diese Idee aufgegriffen.
Wolf Singer vor allem, ne?
Wolf Singer vor allen Dingen, ja, eine Gruppe in Marburg, die aber dann von Herrn Singer sehr schnell in den Schatten gestellt worden. Und Wolf Singer hat in seinem Institut tatsächlich zumindest schwache Anzeichen dafür gefunden, dass also nun bei einem Affen, der darauf trainiert ist, irgendwelche Objekte zu fixieren, die Zellen, die von einem Objekt aktiviert werden, also nun Korrelationen zeigen.
Das Verrückte ist ja, was die Sache jetzt ja fast noch komplizierter macht. Du hast ja gesagt, wir haben auf einer unteren Ebene mehrere Zellen, die synchron feuern müssen, damit die eine Zelle, die nachher das Dreieck repräsentiert, tatsächlich auch feuert, also angesprochen ist sozusagen. Jetzt hat man ja aber ja festgestellt, dass diese mehreren Zellen, die synchron feuern müssen, nicht etwa alle nur zum selben Netzwerk gehören, sondern einzelne von diesen Zellen, die dann synchron feuern, die können auch in einem anderen Zusammenhang mit anderen Zellen ein Netzwerk bilden, mit dem sie ebenfalls synchron feuern. Das heißt, ich habe nicht einzelne Nervenzellen, die einfach für eine Funktion zuständig sind und dann ruhen die und machen nichts mehr, sondern du hast diese ganzen zig Millionen Nervenzellen im Gehirn, die in unterschiedlichsten Kombinationen unterschiedliche kleinere, größere Netzwerke bilden können.
Ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Also wenn man von Text redet und der Idee, dass einzelne Buchstaben durch einzelne Zellen dargestellt werden, dann kann man natürlich, da gibt es einen großen Kuddelmuddel, weil also ein K in ganz vielen verschiedenen Worten vorkommt. Und das ist ein technisches Problem, das man aber dadurch lösen kann, dass also in diesem Beispiel hier mit Zellen, die Buchstaben darstellen, jeden Buchstaben durch eine ganze Menge von Zellen, die also K-Zellen zum Beispiel darstellen, die sich dann dadurch unterscheiden, dass also die eine K-Zelle mehr mit dem C, das davor steht, verbunden ist und die andere mehr mit dem, ich weiß nicht, mit dem A, was dahinter steht. Dass man also nun solche, die Wiederverwendung eines Features, also in diesem Fall Buchstabentypen, dadurch abfängt, dass so ein Merkmal durch viele Zellen dargestellt werden und für jedes interessante Submuster, also jetzt sagen wir eine Silbe oder ein Wort in diesem Beispiel, man es hinkriegt, dass eine Menge von Zellen separat darauf anspricht und von allen anderen überlappenden, merkmalsweise überlappenden, also buchstabenweise überlappenden Zellen sich trennen kann. Das ist ein technisches Problem, mit dem ich mich lang rumgeschlagen habe, das man aber lösen kann. Ich rede da also von Netzfragmenten, die also solche zusammenhängende Stücke darstellen, die sich auch nur in gewisser Weise miteinander kombinieren, so wie ein Baukasten, in dem man also Lego-Bausteine hat, die nur in gewisser Weise zusammenzusetzen ist. Das muss man ja verlangen, dass der Geist aufgebaut ist aus lauter Elementarmustern, also Sätze von Worten und so weiter. Elementarmuster, die sich aber nur in spezifischer Weise miteinander zu komplexeren Mustern zusammensetzen. Mhm.
Wir haben jetzt, das ist ja sozusagen Vorbereitung für unser KI-Thema, auf das wir noch kommen. Wir haben jetzt über das Bindungsproblem gesprochen. Ein ganz anderer Ansatz, den du verfolgt hast, war ja auch noch für die Forschung extrem wichtig. Und das ist das Prinzip der Selbstorganisation. Du hast ja vor allen Dingen über das visuelle System gearbeitet, also über das Sehsystem. Das war ja damals, glaube ich, auch wirklich das große Untersuchungsobjekt. Und wenn man das Gehirn betrachtet, weiß man ja, größter Teil der Energie verwendet unser Gehirn tatsächlich auf Bilderkennung. Und da weiß man ja relativ genau, wie das aufgebaut ist, also verschiedene Schichten, die hintereinander geschaltet sind. Daher hat man ja auch, glaube ich, die Idee von den neuronalen Netzen. Bist du so gut und erklärst mal, was in dem Kontext Selbstorganisation bedeutet? Weil das war ja eines deiner Paper, die ja wirklich eingeschlagen sind und zu den Gründungspapieren dieser ganzen Richtung gehören, die sich dann überhaupt erst daraus entwickelt hat. Also was ist diese Selbstorganisation von Sinneszellen oder in dem Fall von Sehzellen zum Beispiel?
Also im visuellen Kortex, da wo also die Bilder vom Auge her ankommen, Da hat ein Institut in Boston, geleitet von zwei Professoren namens Hubel und Wiesel, gefunden, dass die einzelnen Zellen im visuellen Kortex, deren Signale man also nun feststellen kann, dass die an einer bestimmten Stelle im Bild überhaupt nur von einer bestimmten Stelle überhaupt nur zu erregen sind und da am liebsten eine bewegte Hell-Dunkel-Kante sehen, die eine bestimmte Orientierung hat. Und wenn man, also Sie haben damals behauptet, alle Zellen im visuellen Kortex sind orientierungsspezifisch. Und wenn man von Zelle zu Zelle geht in so einem Affengehirn, dann dreht sich diese Orientierungsrichtung ganz allmählich, ganz regelmäßig. Also ein hoher Ordnungsgrad. Und meine erste Publikation in dem ganzen Gebiet hat sich also mit der Entstehung der Verbindungen, die zu sowas führen, beschäftigt. Selbstorganisation, also nun die Fasern, die von den Augen über eine Zwischenstation zum Kortex ankommen, die werden, das war die Idee, immer im Sinne von solchen Reihen, die durch Kanten ausgelöst werden, gleichzeitig aktiviert, so dass sich kortikale Zellen auf solche Untermengen von ankommenden Fasern spezialisieren können, die eben zu so einer orientierten Kante gehören. Und wenn diese kortikalen Zellen aber nur dann feuern, wenn auch ihre Nachbarn feuern, weil sie mit denen verbunden sind, dann führt es dazu, dass Nachbarzellen sich auf Nachbarorientierungen konzentrieren. Und damals war es sehr interessant, diese dominante Gruppe da in Boston, die ja schließlich auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist, die waren also sehr eifersüchtig, haben über das ganze Gebiet geachtet und die haben die Idee, dass die kortikalen Zellen miteinander reden, völlig abgelehnt. Die haben gesagt, das war eine reine Feed-Forward, also nur Vorwärtsverbindungen spielen überhaupt eine Rolle und die Nachbarschaftsverbindungen, die spielen keine Rolle. Das ist übrigens bis zum heutigen Tage so, dass die künstliche Intelligenz, die wir haben, diese horizontalen Verbindungen zwischen kortikalen Zellen, die das Ganze ja dominieren, wenn man da also mit dem Mikroskop reinkommt, werden die Schichten dominiert von diesen horizontalen Fasern, völlig ignorieren.
Wenn ich da kurz zwischengehen darf, es gab ja dieses große Gehirnprojekt, was auch von der EU mitfinanziert wurde, wo man ja man wollte ja ausgehend von den biologischen Modellen, die man hatte, die ja, glaube ich, das stimmen auch, also da gibt es ja relativ wenig Zweifel eigentlich dran, auch wenn wir Details dann noch nicht so ganz geklärt haben. Aber dieser Aufbau in Säulen, also von unten nach oben geschichtet immer mit bestimmten Typen von Zellen, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander kommunizieren. Und wenn man nur genügend Säulen sozusagen nebeneinander hochzieht, dann wird das irgendwann schon plötzlich zu, man nennt das ja emergenten Eigenschaften führen, also zu Eigenschaften, die man gar nicht reinprogrammiert hat, sondern auf einmal können diese Säulen was, wenn sie miteinander verbunden sind, was sie vorher nicht gekonnt haben. Das ist aber grundlegend schiefgegangen. Und hat ja nicht wirklich weitergeführt. Und offensichtlich ist das, was du beschreibst, ja einer der Gründe dafür, dass es nämlich zwischen diesen Säulen zu den Nachbarn, wie du gesagt hast, also Querverbindungen gibt, die man offensichtlich außer Acht gelassen hat dabei.
Ja, und dieses ganze Thema, das also nun in einem System, das wo Zellen mit vielen anderen verbunden sind, diese Nachbarverbindungen eine große Rolle spielen, wird völlig ignoriert. Wenn man einen Gedanken weitergeht, dann nehmen wir mal an, die Zellen feuern zunächst mal spontan alle. Die wollen immer mal aktiv sein. Diese spontanen Aktivitäten werden aber gefördert durch exzitatorische Verbindungen von anderen Zellen, die auch gerade feuern.
Also exzitatorisch heißt, die gehen raus aus den anderen Zellen und münden dann in eine weitere Zelle. Also sozusagen der Output der einen kommt als Input in die andere an.
Das heißt, die Statistik der Aktivität der Zellen wird durch das Netzwerk erzeugt. Wird das durch das Netzwerk beeinflusst. Also wenn zwei Zellen eine Verbindung haben, werden sie etwas wird das gemeinsame Feuern etwas wahrscheinlicher. Und umgekehrt, nach Hebbscher Plastizität wird das Netzwerk von der Statistik des Feuerns der Zellen beeinflusst. Und dieser Kreislauf läuft in bestimmte Strukturen, die sich selber stabilisieren, die also mit sich selber zufrieden sind. Wo also die Zellen, die starke Verbindungen haben, gemeinsam feuern und wenn sie gemeinsam feuern, die Verbindungen stärken, muss natürlich in irgendeiner Weise eingehegt sein. Das heißt, man kann erwarten, dass in einem solchen kreuzgekoppelten Netzwerk sich gewisse Verbindungsstrukturen auszeichnen, ausbilden, aufgrund dieser Kooperativität.
Mhm. Und das Verrückte ist ja, dass das als Chaos anfängt. Und du hast im Laufe der Zeit, genau wie du beschreibst, hast du stabile Strukturen, die aber niemand, weder ein Gott noch ein Mensch, noch das Tier selber, da reinprogrammiert hat, sondern die nach Prinzipien der Selbstorganisation, die man mathematisch beschreiben kann, das ist dann Physik, zustande kommen.
Das ist, also in meinen Augen ist das die Quelle aller Struktur im Universum ohnehin. Also auch die Atome, die also in einer Flüssigkeit, die man abkühlt, ein Kristallgitter bilden, die fallen in solche Konfigurationen, wo sie sich gegenseitig festhalten, wo sie dominiert werden. Und nun könnte bei dieser Selbstorganisation natürlich irgendwelcher Unsinn passieren, aber das Gehirn ist ja durch die Sinne mit der Welt verbunden. Und gewisse Zellmengen werden also durch statistisch verknüpfte Signale gleichzeitig angefeuert, so wie in diesem Modell für die Selbstorganisation dieser Orientierungsspezifität. Das heißt, das Gehirn wird mit den Aktivitätsmustern, die es ausbildet, auf Resonanz mit der Sinneswelt eingestimmt. Das ist der Mechanismus, durch das sich also die Welt in mein Gehirn abbildet.
Und wir kommen ja, wenn wir irgendwo groß werden, wir sehen regelmäßigen Wechsel von hell-dunkel. Wenn wir im selben Haus immer sind, bleibt der Tisch in der Regel an derselben Stelle. Der sieht auch genauso aus. Das heißt, Die Wirklichkeit selber hat eine bestimmte Stabilität, die dazu führt, dass sich unsere zunächst mal chaotisch feuernden Netzwerke auch stabilisieren, um in dieser Umwelt überleben zu können.
So ist das, ja. Und also ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wenn ich also nun meinen Augen den Befehl erteile, sich etwas nach rechts zu bewegen, dann verschiebt sich das Bild nach links natürlich auf dem Augenhintergrund. Und das ist also eine Korrelation, eine statistische Regel, die ja sehr solide ist, die in dem Gehirn dann ausgenutzt werden kann, um diese Bildverschiebung vorherzusagen und als erwartet in Kauf zu nehmen. Und wenn man diesen Mechanismus, also die Bildverschiebung in Abhängigkeit von dem ausgesandten Augenbewegungsbefehl mal stört, indem man mit dem Finger so an dem Auge so ein bisschen das Auge so ein bisschen verdreht, dann fängt die Welt an zu wackeln, weil dieses Ensemble nicht mehr stimmt. Das ist also ein ganz wichtiger das nennt man sensomotorische Koordination. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, durch den man also in seinem Hirninneren eine stabile Welt wahrnehmen kann, obwohl die Bilder, die man von ihr kriegt, ja auf dem Augenhintergrund hin und her wackeln, wie dass man also seekrank würde, wenn man es in dieser Form auf den Schirm bringt.
Ich springe jetzt, ich komme da gleich nochmal zurück drauf. Das ist ja im Grunde genommen auch der Weg, über den zumindest die meisten Sprachmodelle, mit denen wir im Moment zu tun haben, im Bereich KI zu tun haben, dass es eigentlich Prognosemaschinen für den nächsten zu erwartenden Augenblick sind. Und für den Augenblick präsentieren sie praktisch die Vorschau. Und diese Vorschau ist das, was dann bei uns auf dem Display ankommt. Aber ich nochmal zurück zu deiner Selbstorganisation. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, der Mann hat halt viel Theorie gemacht, aber du hast ja eine Firma unter anderem in Los Angeles gegründet, die mit Gesichtserkennung zu tun hatte, die später letztlich von Google übernommen worden ist und letztlich in Google Lens eingeflossen ist, also in die Entwicklung dieser sehr leistungsstarken Bild- und Gesichtserkennung. Und Kannst du noch mal den Zusammenhang zwischen so einer Gesichtsmustererkennung und dem Prinzip, das du eben erklärt hast, erläutern?
Also eine Idee, die sich immer noch nicht durchgesetzt hat, ist, dass das Gesicht, das in meinem visuellen Kortex durch das Augenbild erzeugt wird, das Bild deines Gesichtes in diesem Augenblick, wird im visuellen Kortex aufgegriffen durch ein Netzwerk von Zellen, die sich mit ihren Nachbarn festhalten. Ein Netzwerk, das also in sich Konsistenz hat. Dadurch wird dein Gesicht aus dem Hintergrund, es bewegt sich ja gegenüber dem Hintergrund, wird das Gesicht aus dem Hintergrund rausgehoben. Das ist übrigens eine Beobachtung, die in einer Bewegung innerhalb der Psychologie vor 100 Jahren fokussiert wurde, der Gestaltpsychologie, nämlich der Fähigkeit unseres visuellen Systems, auch aus einem chaotischen visuellen Bild etwas Kohärentes rauszuheben, als das einem geradezu ins Gesicht springt. Und der erste Mechanismus, der das bei allen Tieren und auch bei Neugeborenen bei uns ermöglicht, ist, dass alle Punkte, die kohärent sich bewegen, gleichzeitig bewegen, so wie mein Gesicht jetzt vor der Kamera, dass die zum Zusammenbinden aller Teile, also zum Segmentieren, zum Rausheben der Gestalt dienen. Das heißt, dieses Herausheben passiert dadurch, dass ein kohärentes Netz gebildet wird. Und dann, also wir kommen gleich auf die Gesichtserkennung, die Idee ist halt, dass ich dein Gesicht erkenne, weil ich in einem anderen Teil des Gehirns, im Temporallappen, ebenfalls ein Netz habe, was als dein Gesicht darstellt, dieselben Merkmale in derselben Anordnung. Und die Erkennung passiert dadurch, dass also die Strukturgleichheit des neuen Bildes, des bewegten Bildes von dir mit diesem statischen Bild im Gedächtnis festgestellt wird. Struktur-Gleichheit. Das heißt,
übrigens auch mit meinem Gedächtnis.
Merkmale in derselben Anordnung.
Auch mit meinem Gedächtnis abgeglichen werden kann, ne?
Gedächtnis abgeglichen. Das heißt, im Temporallappen gibt es ein Gebiet, der fusiforme Komplex, wo die Gesichter offensichtlich abgespeichert sind, von Frau Nancy Kernwischer gefunden. Und da ist also für alle Leute, die ich kenne, ein Modell dafür, für das Gesicht. Und wenn ein neues Gesicht auftritt, ist die Maschine, die neuronale Maschinerie, fähig, diese Strukturgleichheit des neuen Bildes mit einem gespeicherten festzustellen. So, und diese Maschinerie braucht also nun natürlich Nervenfasern, die korrespondierende Punkte miteinander verbinden. Also deine Nasenspitze in dem bewegten Bild mit dem Gedächtnisbild verbinden und so weiter. Ich habe mit diesem Problem, also technisch kann man das sehr schnell auf dem Computer realisieren, es war lange Zeit nicht klar, wie das Nervensystem es fertigbringt, diese zigtausende von Fasern so schnell zu schalten, wie das Gesicht auf meiner Retina rumfährt. Ich habe da also mehrere Generationen von Studenten verbraucht. Einer von denen hat so ein Modell dafür gebaut, im Computer simuliertes Modell, hat dann aber selber im Verlauf seiner Doktorarbeit feststellen, oder wir haben feststellen müssen, dass dieses Modell sehr lange brauchen würde, wenn es so in dieser Form im Gehirn realisiert wäre, nämlich 10 oder 100 Sekunden, während ein Gesicht üblicherweise in der 50. Sekunde erkannt wird. Er redet mit mir über dieses ganze Modell nicht mehr. Der ist jetzt mein Nachfolger in der Universität Bochum. Wir sind auf gutem Fuß, aber über dieses Modell darf man nicht mehr reden. Ich habe mehrere, 10 Jahre, glaube ich, gebraucht, um drauf zu kommen, wie dieses schnelle Schalten von den Nervenfasern im Gehirn wirklich realisiert ist. Also inzwischen geht das blitzschnell. In dem neuesten Modell, das nun auch schon wieder in der Weile alt ist. So, und ich habe damals Ende der 90er Jahre versucht, meine Kollegen davon zu überzeugen, dass das ein sehr funktionsfähiger Mechanismus ist, der Objekterkennung. indem ich also nun in einer Firma, die wir aus der Universität Bochum, ein Kollege von mir, Werner von Seelen und ich, mit europäischen Strukturhilfemitteln gegründet hatten, indem ich das dann also nun als Anwendungsfall realisiert habe. Die Kollegen haben das nie ernst genommen, bis zum heutigen Tag nicht. Also diese Idee der Erkennung von Objekten durch Strukturabgleich eines netzartigen Gedächtnis, einer Gedächtnisspur mit einem netzartigen visuellen Eindruck, die Idee, dass Erkennung durch Strukturabgleich passiert, wird ignoriert.
Das ist, was ich aus einer philosophischen Perspektive daran schwierig finde, ist, wenn die Theorie stimmt, ja, und ich habe verschiedene Netzwerke, das eine, keine Ahnung, ich sehe dein Gesicht gerade, ich kann also vom Kinn bis zu den Haaren, das kann ich identifizieren, selbst wenn du dich bewegen würdest. Gleichzeitig habe ich ja noch Gerüche, irgendwelche anderen Sinneswahrnehmungen, vielleicht sitze ich in dem Moment in einem Auto und sehe dich vorbeifahren oder sowas. Also es sind sehr viele Sachen, die gleichzeitig ablaufen. Und ich selber habe ja das Gefühl, dass das super geordnet ist, weil ich sehe dich in meinem Auto vorbeifahren. Das heißt, ganz viele Dinge, die offensichtlich sehr konstant scheinen. Und der Eindruck ist ja, es gibt eine alleroberste ordnende Ebene, ich, ja, die das zusammenführt, was ja im Übrigen schon eine alte Idee von Kant ist, dass diese einheitliche diese Sinneseindrücke einheitlich ordnende Funktion genau dieses Ich nämlich ist. Und im Gehirn haben wir ja nie so eine oberste Ebene gefunden. Das heißt, das, was du beschrieben hast, funktioniert ja offensichtlich auch wieder über Selbstorganisation, aber über eine Selbstorganisation, die flüssig ist und keine alleroberste Ebene hat. Jedenfalls haben wir die bis jetzt noch nicht gefunden im Gehirn.
Also eine Idee, die sich uns aufzudrängen scheint, ist, dass also nun diese komplexe Welt der Sinneseindrücke, die sich auch nie wiederholt, das ist ja ein Chaos. Es gibt ja keine zwei Bilder, die genau gleich sind. Jeder Sinneseindruck, den ich also aufnehme, ist im ganzen Universum einzigartig. Die eine Idee, die sich aufdrängt, ist, dass das zusammengefasst wird, also irgendwie kondensiert wird, einem Homunculus angeboten wird als zusammenhängendes Gebilde. Und diese Idee ist in sich, daran stimmt was nicht, denn dabei geht ja natürlich das ganze Detail verloren. Und also zum Schluss ist ja gar nichts mehr übrig. Und selbst wenn es also nur diesen Homunculus gäbe, so geht das nicht. Sondern die Alternative muss ja sein, dass ganz viele Bestimmungsstücke deiner Situation mit vorbeifahrendem Auto und der Absicht und der Unfallgefahr und was da alles in deinem Gehirn vor sich geht und was bedeutet das im Rahmen meines Lebens, also das ist vielleicht mein letzter Moment und was auch immer, alle diese Bestimmungsstücke sind in dem Hirn gleichzeitig da und beziehen sich aber aufeinander. In strukturierter Weise. Also meine Lebensangst, meine Todesangst, die vielleicht, weil das Auto auf dich zufährt, ist mit dem fahrenden Auto verbunden und bezieht sich daraus. Ich weiß, warum ich Todesangst habe. Das heißt, man muss sich doch mit der Idee auseinandersetzen, dass diese vielfältigen Teile alle da sind und trotzdem eine Einheit erzeugt wird. Das ist das Problem, mit dem die Philosophen und die Neurowissenschaftler alle bis zum heutigen Tage kämpfen. So. Und meine Antwort auf diese, also der Versuch meiner Antwort, Einstein ist tot, Newton ist tot, mir geht es auch nicht so gut. Also der Versuch meiner Antwort auf die Frage ist, dass alle diese Teile in verschiedenen Regionen in meinem Gehirn realisiert sind, insbesondere auch solche Dinge wie meine Ängste und meine inneren Antriebe, die ja im Mittelhirn in winzigen Strukturen realisiert sind, die wir also nun von unseren entfernten Vorfahren geerbt haben, dass alle diese Teile ihre je verschiedenen Dinge zum Ausdruck bringen und sich aber im Sinne eines strukturierten Netzes aufeinander beziehen. Also insbesondere, ich habe Hunger und sitze vor einem Tisch, wo also genießbare Dinge sich beziehen. Dann wird also das Schema Hunger, also der Hunger wird angetrieben durch Zuckermangel in meinem Blut, sagen wir mal. Dieses Schema Hunger wird aktiviert, so wie die Verhaltensforscher Herr Lorenz, Tinbergen und so weiter erzählen, und wird mit konkreten Teilen der Szene in Verbindung gebracht. Also
sozusagen alles Essbare leuchtet in dem Moment in deinem Gehirn am Horizont auf und du siehst vom Hähnchen über die Pommes bis zum veganen Essen die ganzen Möglichkeiten.
So ist das, leuchtet auf. Also mein ganzer Sinnesapparat konzentriert sich auf das, was also nach Auskunft des zentralen Schemas, wie Hunger stillen, essbar ist. Nun bin ich damit natürlich nicht geboren. Ich weiß also nicht, dass ein Hähnchen, als ich geboren war, wusste ich noch nicht, dass ein Hähnchen essbar ist. Am Anfang ist diese Reaktion, also Hungerstillen beim Baby, ja ganz einfach durch den Saugreflex beantwortet.
Vorprogrammiert, kannst du sagen.
Vorprogrammiert. Und dann in einem langen, kettenartigen Prozess lernt das Kind also, es muss nicht die Brust sein, es kann auch die Flasche sein und es kann dann später auch der Löffel sein, der mir in den Mund gesteckt wird. Und dann kann ich den Löffel sogar selber bewegen. Bis hin zu dem Gourmet, der also weiß, wo er in Frankreich hinfahren
muss. Sternekoch.
Das Vier-Sterne-Restaurant. Und genau das zu finden, was er also in seiner hochkulturellen Weise braucht, um seinen Hunger zu stillen. Das heißt, in diesen ganzen Prozessen müssen abstrakte Beschreibungen von Zielen in diesem Fall mit konkreten Realisationen in Zusammenhang gebracht werden. Und das ist überhaupt eine ganz zentrale Funktion des Gehirns, aus diesem Chaos der sich nie wiederholenden Sinneseindrücke Dinge herauszufischen, die sich auf abstrakte, konstante Beschreibungen reduzieren lassen. Mit immer demselben Mechanismus, nämlich Strukturbeziehung, die gleichen Merkmale in gleicher Anordnung. Das ist ein zentraler Mechanismus. Und es ist sehr bemerkenswert, dass dieser Mechanismus, also die Idee in der Philosophie, bei Herrn Kant zum Beispiel wird von Schemata geredet, Schemaerkennung. Das ist also in der Kognitionswissenschaft, in der Psychologie, in der Philosophie eine wohlbekannte Angelegenheit, die aber in den Neurowissenschaften einfach kein Gegenstück hat. Die Neurowissenschaften können nicht erzählen, wie das geht. Und die können es deswegen nicht erzählen, weil den Neurowissenschaften diese Idee, dass eben solche Faserabbildungen zwischen strukturgleichen Dingen aktiviert werden können, total fremd ist. Wenn ich also meinen Kollegen das erzähle, kriegen die glasige Augen und denken, Malzburg, hör auf zu reden, wir haben was Besseres zu tun, als hier zuzuhören.
Was ich aber nicht ganz verstehe, weil also in der Gehirnanatomie lernst du doch, dass es diese sogenannten Assoziationsbahnen gibt. Ja. Also das sind ja fette, wenn du so willst, fette Kabelbündel, die verschiedene Bereiche des Gehirns miteinander verbinden.
Ja, richtig. Aber die Idee ist, dass diese Fasern alle konstant leiten, ganz egal, wie die Situation ist. Während ich behaupte, dass unter diesen Millionen oder Hunderten von Millionen von Fasern auf primären visuellen Kortex zum Infrarot, über Zwischenstufen zum Infrarot-temporalen Kortex, unter diesen Millionen Fasern eine sehr kleine Untermenge aktiviert wird, alle anderen werden abgeschaltet. Das ist der Punkt, an dem ich also mit meinen Kollegen nicht korrespondieren kann.
Und Ich hab da einen Vergleich, also wahrscheinlich wird jetzt irgendjemand, der zuhört oder zuschaut, wird im Kommentar schreiben, was das für ein Unsinn ist. Mir ist gerade eine Analogie eingefallen. Ich muss in einem Haus vom Dach wo der Router steht, in den Keller kommen. Das macht man normalerweise durch ein Kabel, durch eine Faserverbindung. Man verbindet also die Nervenzelle im Dach, wo also die Hauptinformation reinkommt, mit dem Endgerät im Keller. So, das geht aber nicht, so ein langes Kabel zu ziehen. Jetzt gibt es ja von einer Firma, die jeder kennt, ein zwei Teile umfassendes Gerät, das ich mit dem Router verbinde, in das Stromnetz stecke und woanders im Haus das passende Gerät dazu ebenfalls ins Stromnetz stecke und die Informationsverbindung über den Router, also über das LAN-Kabel durch das Stromnetz, bei mir jetzt wieder im Laptop zum Beispiel ankommt. Das heißt, ich habe Stromchaos im Haus, da fließt ja überall Strom, da ist der Kühlschrank an, da ist das Licht hinten an, der Computer wird gerade aufgeladen und so weiter. Also sehr viel Chaos im Hintergrund und trotzdem habe ich in diesem Stromchaos die gezielte Information unseres Gesprächs jetzt, die offensichtlich so rausgefiltert werden kann, dass sie wunderbar übertragen werden kann gerade.
Ja nun, das würde man Binding by Synchrony nennen, denn die werden ja dadurch rausgefiltert, dass also nun das Signal, das unsere Korrespondenz hier bedeutet, auf eine Trägerfrequenz von Gigahertz aufgetragen wird, die also in Gegenwart aller anderen sich mit anderen Rhythmen bewegenden Signalen in dem Stromnetz da reingefüttert wird und von einem Filter wieder rausgefischt werden kann. Das ist Binding by Synchrony, was also in der Technik ja mit diesen gigantischen Frequenzen, die man da hat, also Gigahertz, Hunderte von Megahertz, Giga, ich weiß nicht, was, wo 6G inzwischen angekommen ist, da kann man diese Signale alle in dem Ether oder in dem Kabelnetz, wie in deinem Beispiel, durcheinander laufen lassen und kann sie wieder rausfischen. Die Signale in unserem Hirn sind viel zu langsam, um das zu schaffen. Also das Binding by Synchrony hat sich bei mir auf der theoretischen Seite als völlig ungenügend rausgestellt, weil die Dinger Millisekunden brauchen, um an- und auszuschalten. Das ist ja lahm. Also in ihrem Computer denkt man in Nanosekunden. Das ist also millionenmal schneller.
Obwohl wir ja wissen, dass viele Vorgänge tatsächlich im Gehirn zwar deutlich langsamer sind. Warum? Weil wir es mit biochemischen Verbindungen zu tun haben. Ne? Das läuft ja alles über Nervenzellen, ausschütten, erregen, nächste Nervenzelle. Das ist ja im Prinzip, wenn du es vergleichst mit einem Glasfaserkabel, eine total langsame analoge Technologie in unserem Gehirn. Aber das Verrückte ist ja, dass unser Gehirn weitaus weniger Energie verbraucht, erstens. Und weitaus weniger in dem Fall Neuronen braucht, um die richtigen Aufgaben hinzukriegen. Dafür brauchen wir gigantische Computersysteme, die dann Teil der Aufgaben lösen können. Das macht unser Gehirn mit einem Bruchteil davon. Also anscheinend ist dieses ganz langsame, analoge Arbeiten mit biochemischen Signalen in unserem Gehirn doch nicht ganz so schlecht.
Nein, nein, das ist ja natürlich ein Wunderwerk der Evolution. Was aber damit zusammenhängt, dass eben da, wo in unseren Computernetzen die Leitungen, wie in deinem Beispiel mit dem Router vom Dach zum Keller oder in dein Studio, die Leitungen immer wieder benutzt werden, das nennt man Multiplexing, wird im Gehirn, werden die Leitungen, sind alle Standleitungen. Also Neuron A mit Neuron B hat eine Leitung und die ist nur für die Verbindung zwischen Neuron A und Neuron B da. Und dadurch kann sich das Gehirn, denn da können also hunderte von Millionen Signalen gleichzeitig, zur gleichen Zeit übertragen werden. Das ist also, das erlaubt den einzelnen Bauelementen langsam zu sein. Das Ganze ist trotzdem sehr wirkmächtig. Also der niedrige Energieverbrauch in unserem Gehirn hängt ja damit zusammen, dass die Signale so langsam sind und dass die Signale im Übrigen auch sehr schwach sind. Also die Übertragung von einer Nervenzelle zur anderen ist ein Prozess, der sehr unzuverlässig ist. Also nur 50% von den Signalen kommen überhaupt rüber. Das ist also sehr rauschbehaftet. Und dass das Ganze so perfekt funktioniert, unser Gedankenapparat, wie er funktioniert, hängt damit zusammen, dass eben jedes Signal redundant ist mit vielen anderen Signalen. Und solche Signalkonfigurationen, die sich gegenseitig bestätigen, verstärkt werden und also kooperativ sind. Das heißt, ohne Kooperativität kann man das Gehirn überhaupt nicht verstehen.
Jetzt kommen wir zur, wir haben jetzt lange über das Gehirn gesprochen. Ich glaube, das ist notwendig, um zu verstehen, was du an KI-Modellen kritisierst. Wenn wir jetzt zu den KI-Modellen und den Lernmechanismen von KI-Modellen kommen, dann sagst du ja, ist doch merkwürdig, also so ein Eichhörnchen kann relativ schnell schon nach Geburt von Ast zu Ast navigieren. Und wir wissen, dass das alles ziemlich komplex ist, weil du musst den Ast abschätzen, du musst deine Sprungkraft abschätzen können, du musst abschätzen können, kannst du da greifen oder nicht. Du musst wissen, wohin du fliegen willst. Also das ist ja ein super kompliziertes Ding, als Eichhörnchen da rum zu navigieren. Ich bewundere die immer, wenn die hier in den Bäumen rumtouren.
Ja, ich auch.
Und wenn wir sowas jetzt analog über ein Deep Learning, müssen wir gleich noch erklären, was das ist, Deep Learning Netzwerk, also ich rede jetzt von künstlichen Netzwerken, versuchen zu simulieren, brauchen wir Millionen und Millionen von Trainingseinheiten, wo wir immer wieder neu sagen, nee, so geht das nicht, du musst doch wieder ein bisschen schneller und zack nochmal, bis Input und Output richtig stimmen. Das ist ja einer der Ansatzpunkte deiner Kritik.
Ja, so ist das. Also ich führe diese Schwierigkeit der gegenwärtigen KI auf einige Grundentscheidungen zurück, die da also sich gegenseitig bedingen und auch die man einzeln gar nicht verändern kann, sondern nur indem man das ganze Konzept durch ein anderes ersetzt. Eine dieser Ideen ist, wie werden denn komplexere Dinge dargestellt darin. Also zum Beispiel der Ast, auf den das Eichhörnchen springen will. Und der wird nach der gegenwärtigen Idee, wie wir vorhin schon einer Meinung waren, durch eine Abfolge von Schichten dargestellt. Auf der untersten Ebene sind eben solche orientierungsspezifischen Zellen, so wie Hubel und Wiesel, die im visuellen Kortex gefunden haben. Und dann von Schicht zu Schicht arbeitet sich das System rauf zu immer komplexeren zusammenhängenden Mustern. Also dann auf einer weit oberen Schicht, also die Textur von dem Zweig, ist der nun griffig oder glitschig oder die Dicke von dem Zweig wird also durch und so weiter dargestellt. Und ein Problem dieser Darstellungsweise ist, dass man also natürlich verschiedene Merkmale nebeneinander extrahieren muss. Und bei diesem Extrahieren geht der Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen völlig verloren, das Bindungsproblem. Also man hat auf einer mittleren Ebene hat man eine Menge von Zellen, die sagen, da ist also was Glitschiges oder was Raues und da ist eine Kante und da ist ein Stück Bewegung und da alle möglichen Aussagen. Aber wie gehören die denn zusammen?
Ja, und wieso macht das ein Ast, der sich im Wind bewegt und glitschig ist?
Ja, genau. Und das wird also dann dadurch zusammengefügt, dass also nun Hunderttausende von Beispielen vorgeführt werden. Und ein Lehrer, also üblicherweise ein Mensch oder einer, der es eben schon kann, ein Lehrer Eichhörnchen, gibt auf höchster Ebene vor, also da kannst du springen oder kannst du nicht springen. Und dann muss sich dieses System, da musst du so viel Muskel anwenden, damit diese Entfernung überbrückst, oder also einige wenige Bestimmungsstücke, die nötig sind, um den Sprung zu organisieren. Das wird also von einem Lehrer vorgegeben und dann muss das System in einem statistischen Prozess aus diesen Hunderttausenden von Beispielen, wo alle Details immer variieren, das rausfischen, was eben diese Bestimmungsstücke rauszufischen verspricht. Das ist ein entsetzlich ineffizienter Prozess. So.
Und man muss ja vielleicht noch zur Erklärung, warum das so ineffizient ist. Da wird ja kaum drüber gesprochen. Aber das Training dieser Netzwerke, also auch der KI-Modelle, die wir jetzt verwenden, also ChatGPT und Co., Da haben ja am Anfang Tausende, Zehntausende von Leuten immer wieder händisch sozusagen Input mit Output verglichen und gesagt, nee, falsch, nochmal, richtig, ja, weiter so. Es gibt natürlich auch diese, das ist dieses sogenannte überwachte Lernen. Dann gibt es natürlich auch inzwischen das nicht überwachte Lernen. Also automatisiert wurde, wo es gar kein Ziel gibt. Aber wenn wir jetzt mal bei unserem Beispiel bleiben, wir würden wahrscheinlich Zehntausende von Eichhörnchen opfern, die in dem im Computermodell immer wieder runterfallen und tot sind, bis wir rausgefunden haben, was denn eigentlich die richtige Korrelation von Glitschigkeit, Wind, Körpergewicht, Sprungkraft und so weiter ist, damit dieser Sprung tatsächlich funktioniert. Also da wären Zehntausende von Eichhörnchen tot, wenn sie das auf die Art und Weise lernen müssten.
Also dieses Wort unüberwachtes Lernen halte ich für einen Etikettenschwindel. Nämlich, als man versucht hat, Objekte von Bildern zu erkennen, da war das tatsächlich, wie du sagst, händisch. Da musste jemand sagen, hier ist ein Eichhörnchen drin, hier ist keins drin und hier ist ein Auto drin und so weiter. Das ist sehr mühsam. Aber dann das unüberwachte Lernen besteht darin, dass man also das Hauptbeispiel ist ja Texte verstehen. Das heißt, man legt einen Text, den man also der für irgendeinen Zweck im Internet abgelegt worden ist, also der Inhalt eines Buches, wird dem System angeboten bis zu einem Wort und dann sagt man dem System, jetzt sagt man das nächste Wort voraus. Das heißt, das nächste Wort ist der Lehrer, der also nicht für diesen Zweck da reingeschrieben worden ist, sondern für irgendeinen anderen Zweck. Also insofern, das ist ja der Inhalt des unüberwachten Lernens. Und das wird im Augenblick angewendet, also eine ganz heiße Tätigkeit, die Chinesen wollen also unbedingt diesen Kampf mit der KI gewinnen und ihre Wette im Augenblick, die chinesische Wette ist, dass man humanoide Roboter baut. Also Roboter, die fähig sind, in der Fabrik zu arbeiten, also Tesla redet ja auch schon davon, dass sie ihren ich weiß nicht mehr, wie heißt der Roboter von Tesla, in der Fabrik einsetzen will. Und das ist, also die führen ja die tollsten Sachen vor, wie jetzt diese Kung-Fu-Darstellung, wo also die Roboter auf der Bühne getanzt sind und rückwärts Rollen geschlagen haben. Das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber wird alles, das ist also auf einer strukturlosen Fläche tanzen. Das kann ein Ingenieur voraussagen, also die Firma Boston Dynamics hat es ja seit 15 Jahren schon gemacht. Das wird von Ingenieuren mit Ingenieurenmitteln gemacht, wie man also dann, welche Muskelkraft man braucht, um also den Impuls zu erzeugen, dass das Ding also wirklich in der Luft sich drehen kann und so weiter. Gefährlich wird es oder unübersichtlich wird es, wenn man den Roboter in das Chaos einer Küche entlässt, wo also alles Mögliche rumliegt etc., die Werkzeuge handhaben, das braucht taktile Muster, das ist so wie das...
Du musst die Welt, also bildhaft gesprochen, du musst die Welt kennenlernen, in der du dann agierst.
Und das wird im Augenblick auf eine sehr mühsame Weise versucht, indem man eben Menschen dafür anstellt, dass sie durch Fernsteuerung Roboter bewegen, und um irgendwelche Greifbewegungen zu machen oder so. Und von diesen Robotern kann man dann alle Sinnes- und Motorsignale abgreifen und als Trainingsmaterial verwenden. Als genau. Äquivalent zu dem Textstrom, mit dem man LLMs, Large Language ja. Models, trainiert.
Aber das ist ja im Prinzip wieder überwachtes Lernen, ne?
Überwachtes Lernen, genau.
Und Da habe ich eine Frage zu. Diese Sache mit dem nicht überwachten Lernen, die kam ja unter anderem im Kontext damals dieses gigantischen Siegs von AlphaGo über den damals besten amtierenden Go-Spieler zustande. Go, wissen wir, ist ein super komplexes Spiel. Nicht so einfach, also schon regelbasiert, aber nicht so einfach wie Schach. Und da war ja immer wieder die Rede vom nicht überwachten Lernen. Warum? Weil dieses Spiel ja nie die Regeln gelernt hat. Würdest du also sagen, faktisch war das doch überwachtes Lernen, weil man dem Ding einfach Hunderttausende von Partien gegeben hat, die es durchspielen sollte und immer wieder gelernt hat, dieser Zug führt weiter, dieser Zug führt nicht weiter. Also im Grunde genommen dasselbe wie beim wenn es einen Shakespeare-Text liest und sagen soll, wie sieht denn jetzt bei Shakespeare das nächste Wort aus und richtig oder falsch und auf die Art und Weise kann es selber lernen, weil der Text ist ja schon da.
Nein, ich glaube, dass das bei diesen Spielen, also vorher sind ja schon diese ganzen Arcade-Games.
Genau, die Arcade-Spiele. Also
die sind ja alle, kombinatorisch so eng, dass man durch reines statistisches Lernen, durch Verstärkungslernen, wahrnehmen kann. Nämlich, also bei diesen Spielen ist es ja immer so, dass das Ziel leicht diagnostiziert werden kann. Also du hast getroffen oder nicht getroffen oder bei Go kenne ich die Regeln nicht gut genug. Da geht es ja darum, dass man den Gegner einschließt. Das kann man also auch mit dem Computer, also das zu diagnostizieren. Jetzt hast du hier einen Gewinn gemacht oder abzählen, wie viel Steine, ich weiß nicht, wie man das dann bewertet. Das kann man leicht einprogrammieren und dann kann man den Computer selber spielen lassen. Die haben ja immer zwei Programme gegeneinander spielen lassen und kann
also. Aber die wussten, der Witz war ja gerade, dass man keinerlei Regeln einprogrammiert hat. Ja, das war ja gerade der Witz.
Also völlig, man muss völlig einprogrammieren, was heißt gewinnen. Man muss also das Gewinnen und Verlieren muss man also entscheiden oder sogar quantitativ bewerten. Das musst du.
Das ist Input und Output. Output ist you've won. Kriegst einen Bonuspunkt. Das war gutes Lernen. Wenn du verloren hast, schlechtes Lernen. Vergiss, wie du diese Partie gespielt hast. Versuch's wieder neu.
Ja, so. Und da ist anscheinend die Kombinatorik aller möglichen Züge, die ja auch gigantisch ist, bei Go.
Höher als die Anzahl der Atome im Weltall.
Ja, sowas.
Das ist tatsächlich, das kann man nachrechnen, das ist so.
Ja, ja. Und das ist richtig. Aber es gibt Untermuster, die man also beurteilen kann. Und also man kann sehen, hier es sind also 5 Steine von dem einen geschlossen worden, von dem einen Spieler 5 Steine des anderen eingeschlossen worden. Und dann kann man also lauter Submuster beurteilen und auf die Weise optimieren. Also die können, also alle möglichen Kombinationen können die im Laufe der ganzen Lebenszeit des Weltalls nicht erzeugen. Aber also so erkläre ich mir das, dass die, ohne dass ein Mensch sein Go-Spielwissen eingebracht hat, abgesehen von den Regeln, also von den Beurteilungsregeln und natürlich, dass die Abwechseln setzen dürfen, das muss man natürlich auch einbauen, ohne dass also ein Mensch seine Erfahrung wirklich eingebracht hat. Also am Anfang hat man Schach dadurch trainiert, dass man lauter bekannte Schachpartien, also Schachpartien eingegeben hat. Und das war also überwachtes Lernen. Und dann ist man eben gegangen zum reinen Verstärkungslernen, nennt man das. Verbessere deinen Erfolg.
Und dein Argument ist zu sagen, wenn das wirklich bei Computersystemen so funktionieren soll wie in unserem Gehirn, kann das nicht das geeignete Verfahren sein, weil das viel zu umständlich ist?
Ja, weil die Welt so kompliziert ist, also die Sinneswelt so kompliziert und viel zu viele Möglichkeiten hat. Also man sieht es ja an den autonomen Fahrzeugen. Die sind also nun nach, mein Kollege Werner von Seelen in Bochum ist vor 15 oder 20 Jahren schon mit dem Auto autonom über die Autobahn gefahren, war sie völlig illegal, mit 100 Stundenkilometern. Und also es saß noch der eine hinter dem Steuer und hat die Hand immer in Bereitschaft gehabt. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das Fahren im Stadtverkehr eine ungeheuer komplizierte Angelegenheit ist. Und man hat also einen unglaublichen Aufwand getrieben, Millionen von Fahrkilometern aufzunehmen mit menschlichen Fahrern, von denen man also abschauen konnte, wo sie reagiert hat. Das war überwachtes Lernen. Und dieses nun, und das in einer Umgebung, die Verkehrsumgebung ist ja durch Regeln streng geregelt. Das ist also ein höchst geordneter Zusammenhang. Und das nun zu übertragen in die Küche, in der man also einen Roboter einen Kuchen backen lassen will, ist wahnwitzig. So geht es nicht.
Und was wäre die Alternative?
Das Prinzip zu realisieren, mit dem das Eichhörnchen von Baum zu Baum springt. Das Eichhörnchen hat eben, wie die Verhaltensforscher überzeugend darlegen, und an der Front wird sehr heftig geforscht, wie also nun diese internen Antriebe umgesetzt werden, welche Strukturen im Gehirn dafür verantwortlich sind. Also es hat vorgegebene Ziele, es hat ein sensorisches System, das zusammenhängende Gebilde als solche extrahieren kann nach dem Gestaltprinzip. Es hat die Möglichkeit, die Strukturbeziehungen zwischen diesen Gebilde durch ein natürlich vorgegebenes, nämlich durch kooperative Netze festzustellen. Das ist alles Selbstorganisation, das ist alles, da geht man auf Physik zurück, also kohärente Bewegung und Selbstorganisation von Netzwerken. Da ist also nichts mit, sehr wenig mit Lernen, sondern Selbststrukturierung ist das Ganze.
Also ich übersetze das mal in meine Sprache, ist wahrscheinlich ein bisschen platt, du korrigierst mich. Das klingt so, als ob man einfach jetzt die bestehenden KI-Modelle, und in Wahrheit sind das ja Millionen von Modellen, weil jeder User schafft ja praktisch durch sein Prompting eine eigene KI, also ein eigenes Modell. Also man müsste, wenn ich dich richtig verstehe, einfach diese Modelle mal lang genug gegeneinander laufen lassen, dann würde sich schon irgendwann sowas wie ein Weltmodell rauskristallisieren. Verstehe ich das richtig?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben, also dieses Gegeneinanderlaufen lassen war eben das, wie sie Go spielen und Schachspielen inzwischen machen. Da geht es in einer kombinatorisch eingeschränkten Welt, kann man damit also nun vorankommen. Während eben in unserer unstrukturierten Umwelt muss man Strukturprinzipien, die diese Welt beherrschen, schon in das Bauprinzip von dem System einbauen.
Also wenn ich bin, kurzer Zwischenstopp sozusagen, kurze Auszeit, dass die erste Phase der KI nicht gelungen ist, und die wurde ja mit sehr viel Geld in den 70er Jahren von insbesondere vom amerikanischen Verteidigungsministerium finanziert. Das war ja die sogenannte regelbasierte KI. Das heißt, man hatte die Idee, man kann die Welt eigentlich beschreiben, indem man alle Regeln zusammenfasst, die, ich nehme jetzt das Subbeispiel Verkehr, die in so einem Verkehrssystem herrschen. Ich definiere einfach alle Regeln. Und dann habe ich ein Weltmodell. Und wenn ich meinem Roboter diese ganzen Regeln reinbaue, dann wird er sich schon richtig verhalten. Das Problem war, dass man damit noch nicht mal richtig mit Sprache umgehen konnte, weil ich weiß nicht, auf wie viel zigtausende Regeln man gekommen ist, also um sowas wie englische Sprache überhaupt ableiten zu können. Und dann gab es ja die ganzen Probleme, die Sum-Any-Regel und so weiter, also die Sachen, die nicht funktionierten. Und damit ist die KI ja, mit dieser sogenannten regelbasierten KI, ist die KI ja in der ersten Phase in die Sackgasse gelaufen. Da kam man nicht weiter mit den Robotern. Das Geld wurde gestoppt, der sogenannte erste Winter der KI. Man dachte, so geht das nicht weiter. Dann kamen ja die Kollegen, die einen ganz anderen Weg gegangen sind und gesagt haben, naja, Schach ist überhaupt nicht das, womit wir uns beschäftigen sollten. Also diese regelbasierten Systeme, von denen wir denken, dass sie die Einmaligkeit unseres menschlichen Denkens und Bewusstseins abbilden, sondern wir sollten uns mit Heuschrecken beschäftigen, wie die von Ast zu Ast sich bewegen können. Das war ja dann sogenannte Embodiment Movement, also dass du versucht hast, einfach nur Körpermodelle herzustellen. Das heißt, du hast von so einer Heuschrecke die gesamte Beinmuskulatur auseinandergenommen. Dann wusstest du, das sind jetzt 900 Neuronen, die sind in einer bestimmten Art und Weise vernetzt. Das bauen wir doch einfach mal nach. Und ich erinnere mich an eine Sendung, die ich gemacht habe, schon vor vielen, vielen Jahren. Da hatte ich Holk Kruse von der Uni Bielefeld, also einen der Pioniere hier in Deutschland, der seine Heuschrecke mit hatte und dann das Stabheuschrecken-Robotermodell, was super funktionierte. Nur konnte man damit auch nicht die Salto-springenden Roboter bauen, die dann später, du hast es eben erwähnt, Boston Dynamics gebaut hat. Da ist also noch mal ein Schritt. Aber das Dumme war natürlich, diese Heuschrecke hatte kein Weltmodell. Dann kam die nächste Phase und das war, man hatte also aus der Klamottenkiste, du hast es eben gesagt, HEP und so weiter, die alten Sachen über neuronale Netzwerke wieder aus der Versenkung geholt, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und dann nahm das Ganze langsam seinen Lauf und ist mit den künstlichen neuronalen Netzen in den letzten Jahren explodiert. Aber das, was du jetzt vorgeschlagen hast, praktisch die Eichhörnchenwelt mit den Regeln abzubilden, das hat ja schon mal in eine massive Sackgasse geführt.
Ja, ja, da hat man die Regeln auf Einzelfälle spezialisiert vorgeben wollen. Also da gab es ja auch, es gibt glaube ich immer noch dieses Projekt Psyche, CYC, jemand, der also, ich weiß nicht, woher er das Geld hat, viel Geld dafür ausgegeben hat, dass er Tausende von Menschen dazu gebracht hat, Common Sense Regeln. Also der Bruder meines Vaters ist mein Onkel und die Tochter des Bruders meines Vaters ist meine Cousine und so weiter. Solche Regeln einzutippen, das hat zu nichts geführt. Das ist die falsche Art, an die Sache zu gehen. Also ich denke, dass wir reden jetzt über völlig ungemachte Taten natürlich. Ich extrapoliere meine Erfahrung mit sehr einfachen Modellen hemmungslos. Der erste Schritt, den man machen muss, ist, man muss einen vernünftigen Code dafür haben, wie also nun mein Weltmodell oder das Modell meiner gegenwärtigen Umgebung, der Szene, wie das gestaltet ist. Wie ist das möglich, dass ich diese Szene in allen ihren Details wahrnehmen kann? In welchem Datenformat mache ich das? Und wie mache ich das so, dass ich auf diese Szene meine Absichten, also was Essbares in meinen Mund zu stopfen, anwenden kann? Dazu muss man insbesondere die Mechanik kennen, die eine Art und Weise haben, wie man von ganz abstrakten Regeln auf ganz konkrete runterbrechen kann. Also das, was die heutige künstliche Intelligenz macht, ist, dass sie auf viel zu detaillierter Ebene durch Beispiele lernen lässt. Anstatt dem System, also an eine Stelle, wo das jetzt immer kritischer werden wird, ist, dass die gegenwärtige KI ja sowas wie ethische Prinzipien nicht hat. Also Wahrheitsliebe oder Verantwortungsbewusstsein, was wird daraus, wenn ich dem Jungen nun erzähle, ja, also wenn du dich umbringen willst, dann musst du erstmal Gift kaufen, damit du dich umbringen kannst. Das macht die ja ohne alle Anstalten, diese für sich genommen. Man versucht das im Augenblick klein bei klein dieser KI abzugewöhnen, dass sie Fehler macht. Auf viel zu konkreter Ebene.
Aber das... Ja, also der Einwand der Ethik war immer, und ich halte ihn für, also es ist ein philosophischer Einwand, und ich halte ihn für vollkommen zutreffend, und das haben wir in unserem Gespräch ja schon ein paar Mal gehabt, diesen Fall. Jede einzelne Situation, also wenn ich mich ethisch heute entscheiden muss und in einer ähnlichen Situation morgen, ist, wenn man sie im Detail analysiert, anders als die gestern. Das heißt, ich habe es mit einer eigentlich unglaublichen Komplexität von möglichen Situationen zu tun, die ich gar nicht alle abbilden kann. Weshalb es eben unmöglich ist, eine KI ethisch zu programmieren, weil ethisch programmieren würde bedeuten, die kriegt eine Regel, du sollst nie töten, aber dann tötet sie natürlich auch nicht den Attentäter, der vielleicht, ich übertreibe jetzt mal, 10.000 Menschen durch eine Bombe umbringen kann. Das heißt, diese Einzelabwägung hat eine KI durch so eine Regel, die ich hier eingebe, einfach nicht gelernt. Weshalb daraus folgt, also philosophisch, ich habe das jetzt sehr einfach gemacht, aber daraus folgt, du kannst zwar versuchen, eine KI ethisch zu trainieren, aber du kannst ihr nie einen Ethikalgorithmus mitgeben, der in allen möglichen Situationen, die auftreffen wird, die eintreffen werden, die richtige Entscheidung trifft.
Der über Mensch, die wir übrigens ja auch noch debattieren. Der Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.
Ja.
Die Biologie hat es geschafft. Die Biologie hat es geschafft, in den Tieren und uns Menschen Regeln einzubauen, die also nun auf alle Wechselfälle anwendbar sind, in Wechselfällen angewendet werden können. Dieses ist eine gefährliche Situation. Wie entscheidet sich das? Also, da ist also, man hört das Knurren von dem Hund, oder man sieht das Anschleichen des Tigers. Die Biologie hat es geschafft, die wesentlichen Verhaltensregeln im Leben erstens auf abstrakter Ebene zu formulieren und zweitens dem Gehirn die Möglichkeit gegeben, von dieser abstrakten Ebene runter auf die ganz konkrete Einzelebene zu schließen.
Das Verrückte ist ja im Moment, aber das wäre ein Thema, was jetzt sehr weit wegführt. Das Verrückte ist ja, dass wir im Moment gerade erleben, dass die Regeln, die wir, ich sage jetzt mal, im Prozess der Aufklärung in den letzten 200 Jahren festgelegt haben, zum Beispiel für internationale Beziehungen, Menschenrechte und so weiter, dass die gerade komplett auseinanderfallen, weil einzelne Menschen sagen, das sind nicht die Regeln, die für mich gelten. Das heißt, wir haben, also wenn man davon träumt, einer KI Regeln einprogrammieren zu können, die dazu führen, dass sie in allen möglichen komplexen Situationen, die erst in Zukunft noch auftreten werden, richtig entscheidet, vergisst, dass wir Menschen im Moment in einer Situation leben, in der wir offensichtlich überhaupt nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu sagen, was ist denn eindeutig und richtig, weil ich für jede Position eine Gegenposition benennen kann, wo jemand genau anderer Ansicht ist. Das spiegelt sich in der Politik, das spiegelt sich bei den internationalen Rechtssystemen jetzt, das spiegelt sich sogar in der Wirtschaft wieder, wo das alles im Moment in einzelne kleine Teilsysteme wieder zu zerfallen scheint. Also fast ein Zustand wie vor der Aufklärung. Also dieses Modell funktioniert offensichtlich nicht.
Ja, das ist schön gesagt. Natürlich, klar. Also die Geschichte, nochmal eins zurück zu den Tieren. Die Tiere sind üblicherweise für eine ökologische Nische evolviert.
Richtig.
In der mit einem festen Regelsatz
richtig.
Gekutschiert werden kann.
Ja.
Der Mensch schafft sich seine eigene Nische. Die Nische ist so variabel, wie also die menschliche Gesellschaft kreativ ist.
Und die Nische ist global. Die Nische umfasst unseren Planeten inzwischen, also vom Nord bis zum Südpol und um den Äquator rum.
Ja, und die Methodik der Evolution war immer wenn also eine neue Situation entstanden ist, also hier nach dem großen Aussterben war ja immer eine völlig neue Situation, die Nischen waren alle kaputt, weil die anderen Spezies gar nicht mehr existieren. Und dann hat es lang gedauert, 5 Millionen Jahre, bis sich wieder Spezies rausgebildet haben, die mit einer Nische umgehen konnten. Für den Menschen bedeutet das, also die großzivilisatorische Menschheit ist ja 10 oder 20.000 Jahre nur alt. Da sind also schon viele großartige Unglücke passiert. Also ganze Reiche zusammengebrochen oder Gesellschaften haben sich gegenseitig vernichtet. Und man muss vermuten, dass dabei die Kulturentwicklung immer solidere Menschengesellschaften geschaffen hat. Ein wichtiger Aspekt dieser Sache ist leider, da müssten wir auch bei einer anderen Gelegenheit reden, dass bei uns Menschen als der stärkste Instinkt dieser Gruppeninstinkt entstanden ist, der uns bedeutet, ich gehöre einer Gesellschaft an, also einem Clan oder einer Nation. Diese Gesellschaft ist in einer kritischen Situation. Jetzt bist du dran. Du musst also dein Leben dafür einsetzen. Und den bösen Feind, den kannst du also wie ein Tier vernichten. Das ist also tief in uns drin. Das ist die politische Kraft, die also die Gesellschaft zu größeren Gesellschaften zusammenbaut. Es gibt einen Amerikaner namens Turchin, der behauptet, die Menschengesellschaft ist überhaupt nur durch Krieg zur höheren Organisation erzogen worden. Und die Evolution braucht Zeit. Also die Menschheit hat bisher noch wenig Zeit gehabt. Und muss mit allen diesen Unwägbarkeiten, von denen du redest, welches Regelgebäude kann man durchsetzen, dass er eine Gesellschaft, einen Weltzustand schafft, der stabil ist, das wird noch lange Zeit brauchen.
Und die Frage ist, ob wir das je hinkriegen, den zu definieren. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den KI-Modellen. Also deine These ist ja, die sogenannte Deep Learning funktioniert nicht. Deep Learning heißt, das ist eine Methode des maschinellen Lernens, die mithilfe künstlicher neuronaler Netze, also Schicht um Schicht um Schicht um Schicht, immer wieder zusammenfasst, abfiltert, bis ich zum Schluss, du hast es ja ein paar Mal beschrieben, dieses eine Neuron habe, was jetzt aufleuchtet und sagt, ja, das ist ein Säbelzahntiger, Vorsicht. Das ist also Deep Learning und da bist du ja nicht alleine. Also jemand wie Jan LeCun zum Beispiel, Turing-Preisträger 2018, ist ja einer von den hochdekorierten Leuten auch, sagt, Deep Learning führt in eine Sackgasse, wir müssen irgendwie wieder zu symbolischen Systemen oder symbolischer Verarbeitung zurückkehren und von den statistischen Modellen runterkommen und sogenannte Weltmodelle lernen. Also ein Satz von ihm ist, ein vierjähriges Kind hat durch sein Sehsystem so viele Daten verarbeitet wie das größte Sprachmodell, KI-Sprachmodell, was wir überhaupt haben. Ja, und das ist ja nur ein Kind und in vier Jahren. Also da bist du nicht alleine. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, so funktioniert das nicht. Das Verrückte ist ja, dass jetzt im Moment gerade Firmen wie OpenAI oder auch Anthropic Unsummen von Geld da reinstecken, noch mehr Daten, noch mehr Deep Learning, also das ganze System noch größer, größer, größer machen, weil sie letztlich ja glauben, wenn wir noch mehr Daten da reinstecken, werden wir noch mehr Muster erkennen und die werden irgendwann dazu führen, dass wir die Regeln praktisch automatisch abgeleitet kriegen. Wie sähe deine Alternative aus, wenn das der falsche Weg ist? Und das Verrückte ist ja, dass diese Firmen im Moment mit Milliardeninvestitionen diesen Weg gehen. Was ist die Alternative?
Ja, also die, wie gesagt, die Alternative ist, dass man von dem Detail, das also nun die Komplexität der Welt darstellt, der Sinnenwelt, also allein die Bilder und den Schall, den man wahrnimmt, das sind ja Millionen Bits in jeder Sekunde, dass man von diesen Details einen Weg findet auf eine höhere Abstraktionsebene. An dieser Stelle hakt es ein Problem der KI, dass sie die richtige Darstellung mentaler Objekte bis zum heutigen Tage nicht entwickelt hat. Es gibt zwei Ideen. Das eine ist mit den Symbolen. Die Symbole, das also gut für Schachspielen und für logisches Schließen und Mathematik. Die Symbole haben den Vorteil, dass sie Objekte als Ganzes auf abstrakter Ebene darstellen. Aber sie haben den Nachteil, dass sie die Details nicht darstellen. Und sich auch nicht selber auf diese Komplexität der Welt selber einstellen können. Also die richtigen Symbole aktivieren. Die Neuronen haben das Problem, dass sie eben, das Bindungsproblem, um es ganz kurz zu sagen, dass sie eben zwar Details darstellen können, aber den Zusammenhang der Details im Sinne vernünftiger Muster, also ein Objekt in sich genommen oder eine Funktionskomponente von einem Verkehr, hier will einer da vorbei und deswegen muss er um dieses Hindernis rumfahren. Also solche komplexen Konstellationen von Merkmalen nicht als Ganzes darstellen können, sondern im Detail untergehen. Das ist eine Stelle, an der die KI hängt. Und die Antwort auf diese Frage ist eben, dass man ein Datenformat braucht, das sowohl die Details darstellt, als auch die Details zusammenzufassen versteht im Sinne abstrakter Strukturen.
Eben, also als Laie würde ich sagen, du hast die beiden Sackgassen gerade formuliert. Ja? Die eine Sackgasse ist Symbol, leider zu wenig Details. Die andere Sackgasse ist wahnsinnig viele Details, leider keinen Zusammenhang, also Bindungsproblem. Also ganz, also als Laie würde man doch jetzt sagen, ja okay Leute, dann liegt doch die Wahrheit irgendwie in der Mitte. Also ihr müsst einen Weg finden, beide Modelle miteinander zu verbinden.
Ja, ja. Und der Weg, die zu verbinden, ist ja natürlich, also komplexe Strukturen sind aus einer Hierarchie von Substrukturen zusammengebaut. Also in den Geschichten neuronalen Netzen werden ja Hierarchien von Substrukturen rausgezogen. Aber jede Substruktur wird einzeln und unabhängig von den anderen rausgezogen. Da geht der Zusammenhang verloren. Die Alternative dazu ist, dass man also im primären visuellen Kortex die Zellen miteinander verbindet, die aufgrund ihrer Verbindungsstruktur in der Vergangenheit häufig schon aufgekommen sind, also als Zusammenhang, als kleines Netzfragment, als Texturfragment schon da war. Und diese Texturfragmente überlappen zellweise, die hängen also als Kontinuum zusammen. Man hat also die ganze Hierarchie von Teilmustern innerhalb des primären visuellen Kortex kohärent dargestellt. Dazu muss man aber natürlich über kooperative Netze reden, wovon die ganze Community zurückschreckt. Die Physiker gehen mit kooperativen Netzen zusammen, also diesem Zusammenspiel, ein Objekt, hier die Nervenzellen erzeugen Aktivität, die Aktivität wirkt auf die Verbindungsstruktur zurück, die Verbindungsstruktur erzeugt diese Selbstrückkopplungsschleife, die ist mathematisch nicht ganz trivial, die Physiker gehen damit um, aber die Leute, die sich mit Intelligenz beschäftigen, schrecken davor zurück. Kooperativität ist, lass mich in Ruhe.
Also was du beschreibst mit der Kooperativität, deshalb habe ich am Anfang mit dir über Selbstorganisation reden wollen, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Im Grunde genommen könnte man sagen, also das ist ja was die Komplexitätsforschung, die es ja auch erst eigentlich seit 40, 50 Jahren gibt, so auf den Punkt gebracht hat. Also diese Wechselwirkung zwischen Detail und Ganzen, die dazu führt, dass wir es mit organisierten Systemen zu tun haben, die sich aber selber organisiert haben. Also könnte man sagen, das Problem der heutigen KI-Modelle ist, dass sie sich eigentlich mit Komplexität noch nicht ausreichend beschäftigt haben und mit den Mechanismen, die Systeme, die aus vielen, vielen, vielen Elementen entstehen, die auf chaotische Weise miteinander wechselwirken können, trotzdem zu einer Selbstorganisation bringt, also zu geordneten Teilsystemen, die dann miteinander wieder kooperieren können. Also unterm Strich zu wenig Komplexitätsverständnis in der heutigen KI.
So ist das. Es hat vor 40 oder 45 Jahren eine wunderbare Entwicklung hier in Deutschland gegeben. Ich bin sicher, du hast es sehr intensiv verfolgt, deren Leitfiguren, solche Leute wie Hermann Haken aus Stuttgart.
Ja klar, Hermann Haken, Manfred Eigen.
Oder Hans Meinhardt oder Maturana oder Prigozhin waren. Die haben über Selbstorganisation geredet. Also solche Phänomene wie die Seifenmoleküle bilden eine perfekte Kugel, eine Seifenblase.
Dass das jemand programmiert hätte.
Wie sagst du?
Ohne dass das jemand programmiert hätte.
Ja, ja,
die bilden einfach eine perfekte Kugel.
Ja, so ist das. Oder das Buckyball-Molekül, also dieses Fullerenmolekül aus 60 Atomen, die also ein perfektes symmetrisches Molekül darstellen. Das entsteht von alleine oben in einer Kerzenflamme, wo der Sauerstoff knapp geworden ist und die Kohlenstoffatome sich miteinander wechselwirken. Das war eine wunderbare Entwicklung, die sehr interdisziplinär begriffen wurde. Da waren also auch Sozialwissenschaftler dabei und natürlich Materialwissenschaftler, Physiker, also Hermann Hackens Heimdomäne war der Laser und so weiter, die aber von einem bestimmten Punkt an nicht weiterkamen. Also die Beispiele, die sie hatten, die kann man an ein oder zwei Händen aufzählen. Ja, die sind sehr beeindruckend, aber wie geht's jetzt weiter? Und die müsste eigentlich jetzt wieder in Gang kommen, diese Entwicklung. Also Komplexitätsforschung nennst du es, Selbstorganisation, kooperative Systeme. Inzwischen passiert in der Physik ja auch sehr viel, also auf mikroskopischer Ebene, was Selbstorganisation angeht, also allein diese in den Batterien, diese Zentritenbildung, und also ungeheuer, was da passiert. Aber ist die Intelligenzforschung ist davon völlig unberührt. Man kann es gar nicht verstehen.
Okay, dann entlassen wir mal unsere Zuschauer oder Zuhörerinnen mit einem Problem, was wir in Zukunft noch lösen müssen. Und ich danke dir sehr herzlich für die Einblicke. Und bin gespannt, was du so als Nächstes machst und welche Ideen du als Nächste entwickelst.
Ich danke dir vielen Dank für deine Fragen, für deine Gesprächsführung. Also du hast eben doch einen sehr tiefen Hintergrund.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.